Du als Journalist kennst das sicher. Du sitzt an so einem ganz normalen Dienstagmorgen in der Redaktionskonferenz. Also der Kaffee ist mal wieder viel zu dünn. Das Neonlicht blendet und vorne redet irgendwer über die Blattplanung oder referiert über die Kurve auf der Startseite. Und deine Gedanken, schweifen komplett ab.
Klar, man schaut dann meistens eh aufs Smartphone, oder?
Genau, du schaust aufs Handy und siehst da den neuesten Post von irgendeinem unabhängigen Newsletter-Autor, der gerade von seinen extrem rasant steigenden Abonnentenzahlen erzählt.
Ja.
Und unweigerlich schießt dir da dieser eine, ja, fast schon ketzerische Gedanke durch den Kopf. Fragst du dich da am Konferenztisch manchmal auch, ob dein Verlag dich eigentlich mehr braucht als du ihn?
Und genau das ist der wunde Punkt, denn die gesamte Branche kratzt momentan exakt an diesem Machtwechsel.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Ja. Wir reden hier nämlich längst nicht mehr über irgendeine ferne Zukunftsvision für das Jahr 2035 oder so. Das ist eine tektonische Verschiebung, die heute an genau diesem ganz normalen Dienstag direkt unter den Füßen von jedem Festangestellten und auch freien Journalisten stattfindet.
Krass, ja.
Verlage verlieren quasi ihr Monopol auf die Reichweite und Journalisten erkennen auf einmal den massiven Wert ihrer eigenen Personal Brand.
Und genau deshalb haben wir heute ein Thema für unseren Deep Dive auf dem Tisch, das uns alle extrem direkt betrifft, weil es einfach an die Grundfesten unseres Berufs geht.
Absolut.
Unsere Grundlage für diese tiefgehende Analyse heute ist ein brandneues White Paper der Duisburger Medienwerkstatt vom 8. April 2026. Das Ganze basiert auf einem Impuls von Matthias Bannert.
Ein sehr spannender Kopf.
Den Namen dürftest du da draußen auch kennen. Er ist Mitgründer von Medieninsider, war früher bei Axel Springer und hat den News-Aggregator Update mit aufgebaut. Also wirklich ein Mann, der die alte, eher so von oben herab diktierte Verlagswelt und die neue, agile Creator-Welt einfach aus dem FF kennt.
Genau. Und das White Paper legt den Finger wirklich in eine sehr spezifische Wunde.
Bevor wir da reingehen, kurz unsere Mission für heute. Wir wollen herausfinden, warum das klassische Verlagsmodell gerade so massiv bröckelt, wie sich die harte Währung unseres Berufes verändert hat und ob die großen Medienhäuser in Zukunft vielleicht wirklich nur noch Dienstleister für journalistische Influencer sind.
Ja, und um das zu verstehen, müssen wir uns das Thema Creator Economy genauer anschauen. Aber eben nicht im Sinne von Lifestyle-Vloggern, die weiße Lippenstifte oder Energy-Drinks in die Kamera halten.
Nee, bitte nicht.
Wir sprechen hier wirklich über den harten journalistischen Kern. Die zentrale These, die Bannerter aufstellt, ist gewaltig. Er sagt, die klassische Medienmarke verliert ihre Rolle als alleinige Vertrauensinstanz.
Um zu begreifen, warum diese jahrzehntealten Machtverhältnisse ausgerechnet jetzt kippen, müssen wir uns ansehen, was heute auf dem Informationsmarkt überhaupt noch Wert hat. Ich bringe da immer gern so einen Vergleich.
Schieß los.
Früher war das Zeitungslogo oben auf der Seite wie ein Michelin-Stern am Restaurant. Wenn du das Logo gesehen hast, wusstest du, okay, da steht Qualität, Handwerk und Exklusivität drin. Aber heute, durch künstliche Intelligenz und die völlige Entgrenzung dieser Distributionswege, ist die reine Information, also das bloße, was es passiert, zu einer absoluten Commodity geworden. Jederzeit verfügbar, endlos und quasi fehlerfrei reproduzierbar. Die reine Nachricht ist entwertet.
Was hier faszinierend ist, ist das Warum. In einer Welt des totalen Informationsüberflusses ist unser menschliches Gehirn schlichtweg überfordert.
Total.
Durch KI-generierte Texte potenzieren diesen Überfluss ja geradezu ins Unendliche. Wir können als Konsumenten nicht mehr jede einzelne Quelle auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Der Mechanismus, der dann greift, ist die Suche nach mentalen Abkürzungen.
Und früher war das alteingesessene Logo diese Abkürzung.
Genau das. Heute funktioniert das aber oft nicht mehr, weil Institutionen in Krisenzeiten oft als zu fern, zu intransparent oder schlichtweg als zu starr wahrgenommen werden. Der Mensch sucht von Natur aus nach menschlicher Verbindung.
Ja.
Eine Personenmarke, also ein Journalist mit einem echten Gesicht, einer unverkennbaren Stimme und einer klaren Haltung, bietet diese greifbare Authentizität. Das Vertrauen verschiebt sich massiv von der Institution zur Person.
Lass uns da mal bei der Analogie von vorhin bleiben. Heute ist die nackte Nachricht quasi wie Leitungswasser. Das kriegst du überall, das fließt aus jedem digitalen Hahn. Auf Twitter, in WhatsApp-Gruppen, auf TikTok. Die Leute wollen aber nicht mehr einfach nur Wasser. Sie wollen wissen, welcher Barista es ihnen einschenkt, durch welchen Filter er es laufen lässt und wie er es serviert. Das Wer und das Wie schlagen das Was.
Das ist ein extrem passendes Bild.
Aber da muss ich mal kritisch reingrätschen. Bedeutet das in der harten Konsequenz, dass handwerklich sauber recherchierte, objektive Fakten plötzlich wertlos sind, wenn sie nicht von einem charismatischen Gesicht präsentiert werden? Also ist unser journalistisches Handwerk nichts mehr wert ohne so ein fettes Ego vorne dran?
Das ist eine super wichtige Frage. Das White Paper argumentiert hier überhaupt nicht für den Tod der Fakten. Es geht um einen zwingenden Wechsel des Trägermediums. Die Fakten bleiben essentiell. Das ist das Fundament des Hauses.
Okay, puh.
Aber ein Fundament allein zieht halt keine Käufer mehr an, wenn rundherum hunderte identische Fundamente stehen. Die Menschen wollen wissen, wem sie ihre knappe Aufmerksamkeit schenken.
Sie wollen also Transparenz?
Exakt. Transparenz und Authentizität werden heute stärker gewichtet als die vermeintliche, ja, oft etwas künstlich wirkende, objektive Distanz von so einem gesichtslosen Leitartikel. Der Journalist der Zukunft muss seine Inhalte zwingend mit seiner eigenen methodischen Transparenz verbinden.
Also nicht mehr so dieses von oben herab, hier ist die unumstößliche Wahrheit.
Genau. Der Ansatz lautet eher, hier sind die Fakten, so bin ich vorgegangen, diese Dokumente habe ich gelesen und so ordne ich das für euch ein.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn diese journalistische Bindung plötzlich so stark an der Person hängt, an dir als einzelnem Redakteur, wie messen wir dann überhaupt noch unseren redaktionellen Erfolg? Bisher war die Gleichung in den Verlagen ja erschreckend simpel.
Reichweite, Klicks und Verweildauer.
Genau, die gute alte Attention Economy. Man hat den Text auf die Startseite gepackt und einfach geschaut, ob der Tacho hochgeht.
Und Banner beschreibt genau hier einen riesigen Paradigmenwechsel. Wir bewegen uns weg von dieser reinen Attention Economy hin zur Intimacy Economy, also der Ökonomie der Nähe und Vertrautheit.
Intimacy Economy, okay.
Es geht primär nicht mehr darum, wie viele anonyme Menschen einen Artikel anklicken und nach 10 Sekunden wieder weg sind. Es geht darum, wie eng die Bindung zu den Menschen ist, die ihn lesen. Ein Klick ist billig, Vertrauen ist teuer.
Das wirft für mich aber eine massive praktische Frage auf. An dich da draußen, die uns gerade zuhört. Wie oft antwortest du eigentlich auf Kommentare unter deinen Artikeln? Wie oft gehst du wirklich in den tiefen Dialog mit deinen Lesern, anstatt den fertigen Text einfach nur über den digitalen Zaun zu werfen und schon zum nächsten Thema zu hetzen?
Meistens gar nicht, weil die Zeit fehlt.
Eben. In dieser Intimacy Economy sind die Nutzer ja keine passiven Konsumenten mehr. Sie wollen Teil einer Gemeinschaft sein. Aber ganz ehrlich, wie soll ein ohnehin schon chronisch überlasteter Redakteur, der 3 Artikel am Tag abliefern muss, diese Intimität skalieren, ohne komplett auszubrennen?
Solange Verlage dieses Community Management als ein lästiges Nebenprodukt betrachten, also etwas, das der Praktikant freitagnachmittags noch schnell wegarbeitet, wird der Redakteur ausbrennen, ja? Das White Paper fordert hier ein radikales Umdenken.
Inwiefern?
Der Community-Aufbau muss als absolute Kernaufgabe verstanden werden. Das bedeutet, den reinen Textoutput vielleicht sogar zu reduzieren, um Zeit für echte Dialogformate zu haben.
Warte mal, ich versuche mir das gerade praktisch vorzustellen. Ich lasse also den 3. Artikel des Tages weg, um mich stattdessen mit irgendwelchen Leuten in der Kommentarspalte zu streiten.
Nein, nein. Es geht eben nicht darum, unstrukturiert auf jeden Trollkommentar zu antworten. Es geht darum, gezielte, skalierbare Formate zu schaffen. Das kann ein wöchentliches, exklusives Q&A-Format für Abonnenten sein.
Ah, verstehe.
Oder ein kurzes Voice-Memo im Newsletter, in dem du erklärst, warum ein bestimmtes Interview heute geplatzt ist. Du machst den Rechercheprozess und den Dialog zum eigentlichen Produkt. Diese Bindung ist die einzige verlässliche Grundlage für künftige Monetarisierung.
Weil der Leser dann bereit ist zu zahlen.
Genau. Ein Leser, der das Gefühl hat, dich zu kennen, abonniert deinen Kanal locker für 10 Euro im Monat. Ein Leser, der nur über Google News reingespült wird, ist morgen wieder weg und blockiert im Zweifel noch deine Werbebanner.
Und da sind wir beim Thema Technik. Diese intimen Communities aufzubauen, erforderte früher ja schlichtweg massiv Kapital. Du brauchtest eine sündhaft teure IT-Abteilung, eigene Server, Entwickler für die Paywall und ein riesiges Vertriebsnetz.
Richtig.
Heute brauchst du einen Laptop, eine Webcam und ein WLAN-Passwort. Die technologische Unabhängigkeit ist komplett da.
Infrastruktur hat sich extrem demokratisiert. Publishing, Distribution, Monetarisierung, all das läuft fast kostenlos über Plattformen wie Substack, YouTube oder Patreon.
Wahnsinn eigentlich.
Ja. Die Technik tritt völlig in den Hintergrund. Der Fokus liegt voll auf dem Inhalt. Ein einzelner Autor hat heute dieselben technologischen Vertriebsmöglichkeiten wie ein mittelständischer Verlag.
Das ist so, als ob Indie-Bands plötzlich die großen Plattenlabels komplett umgehen können, weil das Presswerk und der Plattenladen auf einmal in ihrem Smartphone stecken. Sie brauchen den Typen mit Zigarre im Chefbüro nicht mehr.
Schöner Vergleich.
Aber das bringt doch ein extrem explosives Spannungsfeld in die Verlage. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden. Stell dir vor, du bist Chefredakteur. Du hast diesen Star-Reporter aufgebaut. Und jetzt, nach 3 Jahren, hat er 10.000 loyale Follower. Und plötzlich droht er, seine Follower einfach mitzunehmen und sich selbstständig zu machen. Was dann? Wem gehören denn die Abonnenten?
Wir sehen hier wirklich das klassische Innovators-Dilemma in Echtzeit. Starke Personenmarken pushen zwar kurzfristig die Reichweite des Verlags enorm.
Klar, bringt ja Traffic.
Aber eben diese starken Einzelpersonen schwächen langfristig die Bindung ans Medium selbst. Der Leser lockt sich nicht mehr ein, weil er Fan der Tageszeitung ist, sondern weil er exklusiv diese eine Kolumne lesen will. Geht der Journalist, geht auch das Abo.
Wie löst ein Verlag das? Kann er dem Reporter einfach vertraglich verbieten, seine Reichweite mitzunehmen?
Mit Verboten hältst du heute keine Top-Talente mehr. Das White Paper macht sehr deutlich, dass es dringend neue Arbeitsmodelle braucht, wie echte Revenue-Share-Modelle und vor allem klare Regelungen zu IP-Rechten, also dem geistigen Eigentum.
Lass uns da mal kurz bleiben. Wem gehört denn nun die E-Mail-Liste, wenn der Journalist kündigt?
Im klassischen Arbeitsvertrag gehört jeder Kontakt dem Verlag. Punkt. In den neuen hybriden Modellen, die Bennett skizziert, wird das verhandelt.
Okay, das heißt, er kauft sich vielleicht frei?
Zum Beispiel. Es gibt Modelle, bei denen der Journalist die E-Mail-Liste mitnimmt, wenn der dem Verlag dafür eine Art Ablöse zahlt. Verlage müssen diesen Talenten unternehmerische Anreize bieten.
Ich versuche mir diese hybride Rolle mal an einem Dienstagsvormittag vorzustellen. Stempelt der Redakteur um 9 Uhr ein, schreibt für die Zeitung und um 17 Uhr klappt er den Laptop zu und streamt auf seinem eigenen Twitch-Kanal auf eigene Rechnung.
So starr ist die Trennung nicht mehr. Ein hybrides Modell könnte so aussehen, dass er 3 Tage fest für den Verlag arbeitet und an den restlichen 2 Tagen seine eigene Marke aufbaut, vielleicht sogar unter dem Dach des Verlags.
Okay, und der Verlag stellt ihm das Studio und behält 30% der Einnahmen?
Exakt.
Und da sind wir am absoluten Kernpunkt. Wenn der Journalist die Community hat und die Plattform die Technik liefert, wofür bitteschön bezahlen wir dann noch Geschäftsführer in großen Verlagshäusern? Was ist deren Daseinsberechtigung?
Barnards Lösungsansatz dafür nennt sich Publisher as a Service.
Okay, erklär mal.
Verlage müssen sich vom Gatekeeper, der bestimmt, was gedruckt wird, zum Enabler wandeln. Die künftige Rolle von Medienhäusern liegt in der massiven Unterstützung der Creator im Hintergrund, Bereitstellung von Vermarktung, Rechtssicherheit, übergeordneter Infrastruktur, Kooperation statt Kontrolle.
Moment mal, Publisher as a Service? Degradiert das den altehrwürdigen Verlag nicht einfach zu einer verherrlichten Künstleragentur für Journalisten? So nach dem Motto, wir buchen dir das Studio und machen deine Buchhaltung, aber inhaltlich bist du der Boss.
Jemand wie Matthias Bannert, der sowohl den klassischen Journalismus bei Springer als auch das Unternehmertum kennt, sieht hier keinen Abstieg. Er sieht eine zwingende Überlebensstrategie.
Aber ist das Publizieren allein nicht sowieso total einfach geworden?
Das reine Publizieren, ja. Einen Substack-Account anlegen ist trivial. Aber ein nachhaltiges Medienunternehmen als Einzelperson aufzubauen, bringt enorme administrative und rechtliche Hürden mit sich.
Welche meinst du konkret?
Stell dir vor, du veröffentlichst als Solo-Creator eine investigative Story über einen Immobilienhai und hast am nächsten Tag eine Abmahnung über 100.000 Euro im Briefkasten. Eine private Rechtsschutz greift da oft gar nicht.
Off, daran denkt man im ersten Moment natürlich nicht.
Eben. Solo-Creator unterschätzen das Medienrecht, den Quellenschutz, komplexe Steuerfragen oder auch die professionelle Vermarktung im B2B-Bereich. Wer verhandelt denn als Einzelner Sponsoring-Deals mit großen Agenturen?
Das ist ein Vollzeitjob.
Richtig. Und hier liegt ein massiver, unerschlossener B2B-Wert für Verlage, die hochprofessionelle Strukturen bieten können. Der Verlag wird quasi zum unsichtbaren Exoskelett für den Journalisten.
Das klingt wirtschaftlich extrem clever. Aber wir sprechen hier von Journalismus, nicht von Lifestyle-Vlogs. Das hat eine gesellschaftliche Dimension.
Absolut.
So, was bedeutet das jetzt alles für unsere Demokratie? Wenn du morgen deinen eigenen News-Channel startest, extrem erfolgreich wirst, wer hält dich dann eigentlich davon ab, in einer Echokammer abzudriften, einfach weil der Algorithmus genau das belohnt?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Die Verlagerung von Institutionen auf Einzelpersonen birgt enorme Risiken. Wenn die redaktionelle Kontrolle wegfällt, also das Vier-Augen-Prinzip stirbt, steigt das Risiko für Desinformation und Polarisierung exponentiell.
Weil Creator riesige Publika quasi unreguliert erreichen?
Genau. Institutionelle Medienhäuser waren bisher ein stabilisierendes Korrektiv. Aber wir müssen auch die Chancen sehen. Wir bekommen neue Stimmen, mehr Vielfalt und einen viel direkteren Draht zum Publikum.
Und wie bringen wir das zusammen?
Die Brücke muss geschlagen werden. Kooperationen zwischen klassischen Medien und Creatern können genau diese redaktionellen Standards sichern, also Faktenchecks und juristische Prüfung und gleichzeitig die moderne Reichweite der Creator nutzen. Es ist eine Symbiose.
Dann fassen wir das mal zusammen. Die Zukunft ist offensichtlich weder rein plattformgetrieben, wo jeder gegen jeden kämpft, noch ist sie ein starres Verlagsmodell alter Schule.
Mhm.
Wer überleben will, muss ein Hybrid werden. Starke journalistische Persönlichkeiten, getragen von professionellen, serviceorientierten Verlagsstrukturen.
Genau. Der Übergang vom gesichtslosen Medienlogo zur transparenten Personenmarke ist einfach nicht mehr aufzuhalten.
Bevor wir dich jetzt gleich wieder an deinen Schreibtisch entlassen, haben wir noch einen finalen Gedanken für dich. Denk mal darüber nach. Wenn in der Creator-Economy wirklich alles von der Strahlkraft und Nahbarkeit einzelner Personen abhängt, was passiert eigentlich mit dem klassischen investigativen Journalismus?
Gute Frage.
Ein Panama Papers Leak braucht hunderte gesichtslose, kollektiv arbeitende Journalisten im Hintergrund, die das eigene Ego für die Sache komplett zurückstellen. Wird der wirtschaftliche Drang zur eigenen Personenmarke vielleicht genau die Art von Journalismus töten, die unsere Demokratie am meisten braucht? Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Bis zum nächsten Mal.